Heute zu Gast im Podcast ist der Andreas, Co-Founder von WeTel.
Und auf die Art und Weise haben wir unsere Tarife vorverkauft. Da gab es uns in dem Sinne noch gar nicht. Aber wir haben unser Produkt bereits an den Markt, an Mann und Frau gebracht, um zu zeigen, ob es denn da ein Interesse gibt, ob es da einen Markt gibt. Und wir haben in dem Zeitraum 1000 Mal verkauft und insgesamt 180.000 Euro eingeworben. Über 6 Wochen lief diese Kampagne. Und das mag jetzt aus der jetzigen Perspektive nicht so ultra krass klingen. Um das aber einzuordnen, das war zu dem damaligen Zeitpunkt die größte Crowdfunding-Kampagne, die jemals auf der Plattform Startnext gelaufen ist. Also das war schon ein ganz schön dickes Brett, was wir da hingelegt haben, und hat tatsächlich funktioniert. Mit diesem MVP konnten wir danach an Partnerunternehmen, an geldgebende Parteien gehen und sagen, guck mal, der Markt zeigt, es ist wirklich ein Interesse da, da ist eine Kaufbereitschaft da, eine echte Kaufbereitschaft. Und das hat uns dann am Ende dazu geführt, dass wir losgegangen sind und den Markteintritt vorbereitet haben.
Ja, grüß dich zu einem neuen Podcast, Digital Growth, produziert von uns, digital umsetzen. Heute habe ich euch den Andreas von WeTel mitgebracht, und WeTel ist ein Mobilfunkanbieter, der Nachhaltigkeit nicht nur als Werbebotschaft nutzt, sondern wirklich aktiv umsetzt. Und dabei schafft WeTel tatsächlich neue Ansätze und zeigt, wie man Dienstleistungen 2022 neu denkt. Als Mobilfunkanbieter definiert WeTel Nachhaltigkeit neu. Andreas erklärt uns im Podcast, was es mit dieser festgefahrenen Industrie auf sich hat und wie sie diese Bad Habits aus dem Weg räumen. Und er macht deutlich, dass Nachhaltigkeit heutzutage nicht mehr rein ökologisch definiert werden darf, sondern auch in anderen Dimensionen. Auch ich habe da einiges heute lernen dürfen. Und wir sprechen darüber, wie ihr es gewohnt seid, wie so das MVP damals aussah. Sehr interessant, was sie damals gemacht haben. Sie haben, um vorab zu greifen, ich sag mal, die Tarife schon vorverkauft, bevor es die Produkte eigentlich tatsächlich gab. Aber mehr im Podcast dazu und wie erfolgreich sie da auch tatsächlich waren. Und wir gehen auch darauf ein, wie sie es schaffen, einfach eine verdammt niedrige Churn Rate zu schaffen, unter 1%. Und der Andreas erklärt uns, wie die es machen. Also sehr, sehr interessante Episode geworden. Verzeiht den einen oder anderen Schnäuzer. Also uns beide hat es erwischt zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube aber, es ist trotzdem sehr, sehr viel an Wissen da in der Episode, und deshalb ab geht's. Ich freue mich, bis gleich. Ja, hi Andreas, freue mich riesig, dass du hier bist. Ja, wir beide, ich glaube, das hört man in der Stimme, uns hat es ein bisschen erwischt, aber ich denke, wir machen heute trotzdem eine coole Episode. Genau, stell dich einfach gerne mal bitte vor.
Ja, geil. Hi, Ford. Ja, sorry auch. Meine Stimme ist auch nicht die allerbeste heute, und vielleicht kommt auch der ein oder andere Schnäuzer zwischen rein. Das ist einfach dieser Jahreszeit und der Kita geschuldet. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin der Andreas. Ich bin Andreas Schmucker, das ist mein Name. Ich bin von Haus aus Ingenieur. Hier bin ich jetzt heute, weil ich einer der Geschäftsführenden und verantwortlich für Marketing und Vertrieb bei WeTel bin. WeTel, das ist der nachhaltige Mobilfunkanbieter Deutschlands. Wir setzen voll auf Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz. Das kommt jetzt hier so peng, peng, peng. Ich gehe mal davon aus, dass wir im Laufe der nächsten Zeit da auch noch ein bisschen genauer reingucken werden.
Absolut, absolut. Wie seid ihr darauf gekommen, diese Lösung anzubieten? Also was für ein Pain habt ihr tatsächlich so im Markt gesehen, und warum macht ihr das Ganze?
Ja, Prinzip so aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Also zunächst mal haben wir einen Pain in der Gesellschaft, in dem System gesehen. Wir sind von unserem Gründungsteam in der Geschäftsführung eigentlich alle eher NaturwissenschaftlerInnen, und wir kommen aus diesem erneuerbare Energienbereich. Wir waren da in der Solarzellenforschung viel unterwegs, und uns liegt dieses Thema Klimawandel, Klimawende voll am Herzen. Wir haben aber festgestellt, hey, es geht eigentlich viel weniger darum, jetzt Technologien weiterzuentwickeln, weil da haben wir alles. Es ist vielmehr ein gesellschaftlich, soziales, wirtschaftliches Problem, und da brauchen wir keine technischen Lösungen, sondern brauchen wir andere Wege. Und Da waren wir auf der Suche nach Möglichkeiten, nach Vehikeln und haben festgestellt, geil, ey, Mobilfunk, eine digitale, moderne Dienstleistung, die im Prinzip jeden Menschen da draußen erreicht. Das ist prädestiniert, um hier reinzugehen, um zu zeigen, ja geil, es geht auch nachhaltig, es geht auch enkeltauglich, um damit möglichst viele Menschen zu erreichen und um damit auch einen Leuchtturm, ein Positivbeispiel zu sein. Und das ist so die eine Richtung. Und die andere Richtung ist natürlich auch aus der eigenen Notwendigkeit. Wir beziehen nachhaltige Dienstleistungen in unserem Alltag, ne? Strom, Banking, Mailing, das gibt's alles in nachhaltig. Im Mobilfunk gab es da noch nichts und das ist ein Kack. Ne? Also gerade für Menschen, die ein Interesse daran haben, bewusst zu leben und eben nicht einfach durch diese Sachen, die sie notwendigerweise nutzen und kaufen müssen, ich sage das jetzt ganz plakativ, die Erde verbrannt zu hinterlassen. Für solche Menschen und auch darüber hinaus ist es wichtig, dass es coole, nachhaltige Alternativen gibt. Und die Lücke wollten wir schließen und haben sie jetzt auch geschlossen.
Sehr spannend. Für mich jetzt als jemand, der sich da in dem, ich sag mal, was nachhaltige Mobilfunknetze angeht, da kenne ich mich selbst jetzt nicht so gut aus. Was ist der Unterschied zwischen einem nachhaltigen Mobilfunknetz und einem typischen normalen Mobilfunknetz, das wahrscheinlich sehr, sehr viele nutzen?
Ja, also so wie du die Frage jetzt formuliert hast, muss ich da ein bisschen ausholen und auch einiges erklären, denke ich. Zunächst mal, wir haben kein eigenes Netz. Es gibt in Deutschland gibt es 3 Mobilfunknetze, bald gibt es 4. By the way, aus Perspektive der Nachhaltigkeit auch ein totaler Quatsch, da 3 Redundanzen aufzubauen. Das führt nur dazu, dass du sehr teure Verträge hast und im ländlichen Gebiet eine schlechte Abdeckung. Das kennen wir alle, aber das ist ein anderes Thema. Wir können und wollen kein weiteres Netz aufbauen, sondern wir nutzen das Netz der Vodafone und sind deswegen natürlich auch in unserer Dienstleistung und in der Ausgestaltung der Dienstleistung sehr abhängig davon, wie das bei der Vodafone läuft. Sind auf deren Netzinfrastruktur etc. angewiesen. Und das Schöne ist aber, dass sich gerade in der letzten Zeit bei allen Netzbetreibern da was tut. Also es gibt ganz klar definierte Routen, die jetzt gegangen werden, mit dem Ziel, möglichst bald, beziehungsweise teilweise ist es auch schon, den Strombezug auf Erneuerbare zu setzen und möglichst bald dann auch in Scope 2 und Scope 3 auf möglichst eine Netto-Null zu kommen. Möglichst bald bedeutet aber bei Scope 3 2040. Ne? Das ist so das, was anvisiert ist. Das ist der Punkt, an dem wir ansetzen. Nachhaltigkeit im Sinne von Klimaschutz, das ist eine unserer Nachhaltigkeitssäulen. Wir sind jetzt bereits Scope 3 klimaneutral. Das heißt, unsere Dienstleistung, die verursacht in einer Vollkostenrechnung am Ende weniger Emissionen, als sie einspart. Wir vermeiden natürlich alles, was irgend geht. Wir ersetzen alles durch irgendwelche nachhaltigen Alternativen. Also sei es jetzt, wenn wir überhaupt Druckware erzeugen aus der Marketingperspektive, dann tun wir das auf Ökopapier und mit nachhaltigen Tinten. Also das Einmaleins einfach aus dem Bereich. Wir haben alle unsere Server, betreiben wir mit Ökostrom beziehungsweise nutzen nicht das Flugzeug, sondern den Zug. Also das ist im Wesentlichen das Einmaleins, ne? Aber wir kompensieren eben auch, beziehungsweise wir gewinnen die Emissionen, die gezwungenermaßen anfallen durch die Netznutzung unserer KundInnen wieder aus der Atmosphäre zurück, und zwar garantiert, und speichern die auch garantiert und dauerhaft im Boden über Pflanzenkohleprojekte, sodass wir eben gewährleisten können, hey, durch diese Dienstleistung fällt weniger Emissionen an, beziehungsweise keine Emissionen. Und das ist der große Unterschied zu den anderen Angeboten, die es da draußen gibt. Dort spielt dieses Thema Nachhaltigkeit, Paradigmenwechsel, enkeltaugliche Dienstleistungen eine viel kleinere Rolle. Ich habe deine Frage jetzt aber nur aus dieser Klimaschutzperspektive beantwortet. Für uns ist Nachhaltigkeit mehr. Wir verstehen darunter eigentlich so einen Dreiklang aus eben Klimaschutz, Datenschutz und Fairness und Transparenz. Und gerade im Fairness- und Transparenzbereich differenzieren wir uns total stark zu den Standard-Mobilfunkanbietern. um da jetzt irgendwie auch so mal so einen ganz kurzen Teaser nur zu geben, wir räumen voll auf mit diesen Bad Habits, die es da gibt. Wir kennen das alle, es gibt diese langen Laufzeitverträge und normalerweise verlängern die sich dann automatisch, wenn ich nicht rechtzeitig kündige. Das ist jetzt gekippt worden durch das neue Telekommunikationsgesetz, sodass es eben diese Standardverlängerung nicht mehr gibt. Es wird aber trotzdem Mittel und Wege geben, dich weiterhin im Laufzeitvertrag zu halten. Das passiert bei uns alles nicht. Bei uns ist alles monatlich kündbar und auch Tarifverbesserungen, die es ja turnusmäßig gibt, geben wir direkt an unsere unsere BestandskundInnen durch und eben nicht nur für NeukundInnen zugänglich, um da möglichst viel Selling zu machen, aber eigentlich keine gescheite BestandskundInnenpflege.
Also das ist ein riesiges Thema. Also was man da mittlerweile so mitbekommt, Nachhaltigkeit in den verschiedensten Industrien. Inwiefern ist wirklich oder lass mich das anders formulieren. Inwiefern sind Mobilfunknetze, die aktuellen, die es so gibt, nicht nachhaltig? Also ist das Problem, ich versuche das Problem zu verstehen. Ist das Problem, dass die Stromerzeugung wirklich klimaschädlich ist? Das heißt, die Art der Stromerzeugung und ihr kompensiert das durch andere Projekte? Also ist das Problem, das ihr tatsächlich löst über eure Lösung?
Ja, also genau. Du formulierst jetzt Nachhaltigkeit wieder mit einem starken Fokus auf das Thema Klimaschutz. Die Differenzierung, die möchte ich einfach rausarbeiten an der Stelle, aber lass mich da jetzt gerne drauf ein, auf dieses Thema Klimaschutz. Jede Dienstleistung, die wir nutzen, beziehungsweise die angeboten wird, interagiert ja sowohl mit der Gesellschaft, als auch, dass sie in irgendeiner Form Energie benötigt. Ne? Und dadurch haben wir auf jeden Fall eine sozioökologische Interaktion. Und an diesen Punkten greifen wir an, weil insbesondere auf der ökologischen Ebene hier noch sehr viel verbessert werden kann. Und natürlich, ne, die gesamte Netzinfrastruktur, der gesamte Betrieb, um überhaupt so ein Telefonat zu ermöglichen, benötigt natürlich Energie. Da werden haufenweise Emissionen freigesetzt. Und unser Ziel ist es, einen Push zu geben, dass die Branche sich dahingehend verändert, dass ihre Hausaufgaben gemacht werden und dass am Ende mindestens eine Netto-Null-Rechnung wird, was die Emissionen angeht. Diese gesamte Infrastruktur, die da aufgebaut wird, auch die verursacht irgendwie Emissionen. So ein Funkmast muss produziert werden, muss irgendwie errichtet werden, muss gewartet werden und muss dann eben auch betrieben werden. All das hat einen Impact, hat einen Fußabdruck, den es mit sich rumträgt und muss angefasst werden in einer Zeit, in der für uns das Thema Klimawandel eigentlich das große existenzielle Bedrohungsszenario ist.
Okay, verstanden.
Natürlich, natürlich werden wir jetzt mit einem grünen Mobilfunk nicht das Klima retten. Darum geht es auch überhaupt nicht. Sondern es ist einfach ein wesentlicher Bestandteil in dieser ganzen Kette an Maßnahmen, die wir tun müssen. Und wir sehen uns eben halt hier als eine treibende und pflegende Kraft für dieses eine Kettenglied.
Verstanden. Okay, und wie seid ihr dann damals tatsächlich gestartet? Also wie sah in eurem Bereich so ein MVP dann aus? Hattet ihr dann erstmal nur ein Produkt oder seid ihr direkt mit mehreren Produkten tatsächlich an den Markt gegangen?
Naja, wir haben auch weiterhin im Wesentlichen nur ein Produkt und das sind unsere Mobilfunktarife, von denen haben wir vier. Wir haben ein sehr eindimensionales Geschäftsmodell, wenn man das so möchte. Wir verkaufen Mobilfunktarife und daran verdienen wir Geld. Es gibt keine Side-Businesses, die es irgendwie das Ganze lukrativ machen. Insbesondere was das Thema Handel mit Daten angeht. Das ist, glaube ich, ganz besonders wichtig hervorzuheben. Gerade im Mobilfunk, da fallen natürlich viele Daten an und man könnte auch das monetarisieren. Das wird im Markt auch so gemacht. Wir machen das nicht so. Also wir haben ein eindimensionales Geschäftsmodell an der Stelle. Das ist wichtig für das Verständnis und im Wesentlichen haben wir ein Produkt, nämlich vier klassische Mobilfunktarife, so wie man sie von anderen Anbietern auch kennt. Da gibt es auch keine Zusatzleistungen, die du da irgendwie drauf buchen kannst, wie irgendwelche Netflix-Abos oder sowas, mit denen wir noch Geld verdienen könnten. Nee, Es geht um dieses Mobilfunkprodukt. Im Wesentlichen sind wir auch am Anfang damit gestartet. Aber du fragst jetzt nach einem MVP. Wie sind wir da überhaupt rangegangen in unserer Journey am Anfang? Natürlich haben wir unsere Idee gepitcht, als wir noch gar nichts hatten. Und wie das so häufig ist, es kam eine sehr gute positive Resonanz. Das ist ja klar, auf jeden Fall, das ist ein spannender Case. Da wird es auf jeden Fall auch eine Zielgruppe geben, weil Nachhaltigkeit ist der Megatrend schlechthin und die Nische wird immer größer. Wir gehen von irgendwie 12 Millionen Menschen in Deutschland aus, die Interesse haben, nachhaltige Dienstleistungen zu konsumieren und dafür auch einen Groschen mehr auszugeben. Aber Geld geben wollte uns niemand dafür, weil so sehr hat man der Idee dann doch nicht vertraut. Und es war also notwendig, dass wir irgendwie einen MVP aufbauen, mit dem wir einen Proof of Concept gewährleisten können, um zu zeigen, ja, guck mal, das Ding funktioniert wirklich, das hat wirklich Potenzial. Und das haben wir gemacht, indem wir Anfang 2019, eine Crowdfunding-Kampagne auf Startnext gelauncht haben. Wir haben so Tarifgutscheine, sag ich mal, geschnürt. Wir sind monatlich kündbar, aber wir haben da halt trotzdem so Päckchen draus gemacht. Kleinster Tarif in 3 Monaten oder in 6 Monaten oder in 12 Monaten konntest du so als Gutschein-Package kaufen, aber mit einem echten Preistag dran. Also das hat dann halt wirklich zwischen 45 und 480 Euro gekostet. Und auf die Art und Weise haben wir unsere Tarife vorverkauft. Da gab es uns in dem Sinne noch gar nicht. Aber wir haben unser Produkt bereits an den Markt, an Mann und die Frau gebracht, um zu zeigen, ob es denn da ein Interesse gibt, ob es da einen Markt gibt. Und wir haben in dem Zeitraum 1000 Mal verkauft, insgesamt 180.000 Euro eingeworben. Über 6 Wochen lief diese Kampagne. Und das mag jetzt aus der jetzigen Perspektive nicht so ultra krass klingen. Um das aber einzuordnen, das war zu dem damaligen Zeitpunkt die größte Crowdfunding-Kampagne, die jemals auf der Plattform Startnext gelaufen ist. Also das war schon ein ganz schön dickes Brett, was wir da hingelegt haben und hat tatsächlich funktioniert. Mit diesem MVP konnten wir danach an Partnerunternehmen, an geldgebende Parteien gehen und sagen, guck mal, der Markt zeigt, es ist wirklich ein Interesse da, da ist eine Kaufbereitschaft da, eine echte Kaufbereitschaft. Und das hat uns dann am Ende dazu geführt, dass wir losgegangen sind und den Markteintritt vorbereitet haben.
Richtig spannend. Also ich muss sagen, das hört sich nicht so wenig an für mich. Also das ist ja schon einiges an Kapital, wo man schon ein bisschen was machen kann. Ne? Das heißt, ein bisschen ist da noch in Anführungsstrichen zu setzen. Und dann, wie sahen dann die ersten Schritte aus, nachdem ihr, ich sag mal, die ersten Tarife, die habt ihr vorverkauft und dann seid ihr dann offiziell gelauncht mit euren Tarifen? Und dann seid ihr weitergewachsen. Wie habt ihr von da an dann angefangen, Kunden für euch zu gewinnen?
Ja, das ist, glaube ich, auch gerade im Umfeld von diesem Podcast schon eine spannende Fragestellung, weil wir gehen hier auf jeden Fall einen Sonderweg. Ich hatte vorhin gesagt, dass das Thema Datenschutz für uns ein total wichtiger und hoher Wert ist. Was an der Stelle auch für uns, warte mal, jetzt müssen wir kurz einen Schnitt machen, glaube ich. Ich habe hier irgendwie eine Meldung, dass mein Akkustand niedrig ist. Das macht aber überhaupt. Das ist eine spannende Frage, insbesondere im Sinne dieses Podcasts hier, weil ich glaube, wir nehmen hier mit unserer Ausrichtung so eine gewisse Sonderrolle ein. Ich habe das ja schon erwähnt, Datenschutz ist für uns ein total hoher Wert. Und das spiegelt sich natürlich dann auch wieder oder schlägt sich nieder in unseren Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Wir haben lange Zeit Schwierigkeiten damit gehabt, beziehungsweise haben die immer noch an der Stelle des 1x1 des heute des digitalen, des Marketings und des digitalen Vertriebs einfach bei uns anzuwenden. Um ein Beispiel zu geben, jetzt einfach fett Insta- und Facebook-Werbung zu machen, die Pixel auf unserer Seite zuzulassen, ein vollständiges Tracking durchzuführen, am besten mit einem Retargeting und auf diesem Weg KundInnen zu gewinnen und natürlich Meta bzw. Facebook und Instagram haufenweise Knete rüberzuschieben, das schmeckt uns nicht. Ne? Das schmeckt uns erstens aus dem Datenschutzsinne nicht, dass wir unsere KundInnen damit gläsern machen. Das schmeckt uns aber auch nicht, weil wir eigentlich nicht so wirklich fein sind mit den Praktiken, die Facebook, Insta und Co. da draußen, wie dort gewirtschaftet und gehandelt wird. Das heißt, wir waren auf der Suche nach Wegen, die es uns ermöglicht haben, zu wachsen, Marketing zu betreiben, außerhalb von dem klassischen digitalen Weg. Und Ja, man muss zugeben, wir sind damit auch ganz schön gescheitert anfangs. Wir sind da wirklich auf die, ja, wir sind damit hingeflogen, weil es eben nicht geklappt hat, einfach sich eine Maßnahme zu überlegen, da ein bisschen Geld drauf zu kippen und dann am Ende zu sehen, so war unsere Überlegung, dann werden die KundInnen schon kommen. Wir haben festgestellt, so einfach ist es nicht. Wir brauchen eine viel bessere Transparenz, eine viel bessere Durchsicht, also eben ein viel besseres Tracking der Maßnahmen, um wirklich zu verstehen, was funktioniert denn und was funktioniert nicht. Wir waren schnell an der Stelle mit der Realität konfrontiert, dass KundInnengewinnung super viel Geld kostet und dass das Geld halt auch super präzise eingesetzt werden muss. Als Jungunternehmen, die ganzen anderen jungen Unternehmen, die das jetzt hören, die wissen, wovon ich rede. Jeder Euro muss da angefasst und umgedreht werden. Die müssen sehr präzise eingesetzt werden. Man kann sich das einfach nicht erlauben, in der jungen Zeit schön auf Brand Awareness zu setzen, irgendwelche öffentlichkeitswirksamen Kampagnen da draußen zu machen, in der Hoffnung, dass es sich dann schon irgendwann rumsprechen wird und die KundInnen dann schon irgendwann kommen werden. Was haben wir also gemacht? Wir haben uns sukzessive von unseren Idealen verabschiedet, weil uns war ziemlich schnell klar, es macht jetzt keinen Sinn, mit der Moralfahne in der Hand unterzugehen. Da hat der Klimaschutz und der Paradigmenwechsel dann auch nichts gewonnen, sondern wir haben sukzessive Tracking zugelassen, Dinge ausprobiert und sobald wir festgestellt haben, funktioniert oder funktioniert auch nicht, diese Kanäle dann wieder zugemacht. Also wir waren zwischenzeitlich auf Facebook, wir waren zwischenzeitlich auf Insta, haben dort geworben, durften feststellen, okay, funktioniert auch nicht für uns, funktioniert nicht gut und waren dann am Ende ziemlich happy, den Pixel auch wieder runterzunehmen und das Tracking entsprechend auch wieder zuzumachen. Mittlerweile haben wir ein Setup entwickeln können, was trägt, was uns ein ordentliches Wachstum beschert, was uns auch ermöglicht, wirklich das Wachstum anzufassen, den Hebel in die Hand zu nehmen und nach oben zu drehen. Da sind auch digitale Aktivitäten dabei, da tracken wir auch behutsam, anonymisiert, ohne Google Analytics, sondern mit Matomo bei uns. Wir haben zum Beispiel Affiliate-Programme, die laufen, wir haben Gutscheinaktivitäten draußen. Wir haben natürlich auch gewisse Multi-Session-Tracking-Links draußen, wo wir KundInnen verfolgen bis zum Sale, allerdings immer nur anonymisiert und sehr behutsam.
Also du sprichst da eine Thematik an. Also es ist unglaublich komplex, also speziell im Bereich B2C, wenn man direkt den Endkonsumenten versucht zu erreichen. Der Endkonsument besucht deine Website, verlässt sie, weil er vielleicht abgelenkt wird. Und dann muss man diesen Menschen irgendwie wieder erreichen können. Ne? Und wenn man halt nicht trackt, ist es halt extrem schwierig, irgendwie diese Verbindung irgendwie halten zu können. Zumal man diese Person, selbst wenn man wüsste, wer, ich sag mal, ein potenzieller Interessent ist. Beispiel: Es gibt eine Instagram-Seite, die sich absolut nur mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst. Irgendeine deutsche Instagram-Seite. Technisch ist es ja möglich, diese Follower zu scrapen und sie direkt zu kontaktieren, aber rechtlich ist es natürlich nicht erlaubt. Ne? Auch aufgrund Datenschutz, was du jetzt gerade angesprochen hast, was auch gegen eure Werte spricht. Und da muss man halt dann die Abwägung machen, wie du gesagt hast, und sagen, hey, diesen Weg kann ich absolut nicht gehen, weil das auch sehr, sehr spammy zum Teil ist. Und da muss man irgendwo so eine goldene Mitte finden, wo man vielleicht ein bisschen Tracking erlaubt, aber auch, ich sag mal, das Ausmaß des Trackings, da lässt sich ja auch ein bisschen was dran steuern, ne? Wie viel man tatsächlich trackt und was man trackt.
Auf jeden Fall. Und die goldene Mitte, die liegt bei uns bestimmt weiter auf der Datenschutzseite, auf der Integrität der KundInnen-Datenseite als bei vielen anderen Unternehmen. Das nehmen wir einfach als Wert mit. Das ist uns total wichtig. Genau, am Ende ist es eine Haltungsfrage. Und wir prüfen eben jede dieser Entscheidungen aufs Neue ab. Klar, damit haben wir einen fetten Hemmschuh an der Stelle. Ne? Das ist eine große Hürde, die wir nehmen müssen. Aber das gehört zu unserem Anspruch eben mit dazu.
Aber da hätte ich eine Frage. Habt ihr euch mit dem Thema Influencer-Marketing befasst?
Ja, tatsächlich. Natürlich. Influencer-Marketing ist oder Influencer-Innen-Marketing ist ja ein Sternchen in diesem ganzen Marketingstrauß, das immer wieder genannt wird, wo sehr viel Potenzial dahinter steckt. Wir haben das auf einem kleinen Niveau bereits ausprobiert und es funktioniert auch einigermaßen gut bei uns. Im großen Stil haben wir es noch nicht getestet. Das liegt allerdings an einem anderen Grund. Den möchte ich auch gerne ausführen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ne, kleine Budgets. Wir sind noch, vielleicht auch zur Einordnung. Wir sind noch vor unserem wirtschaftlichen Break-Even. Wir haben jetzt aktuell 7.500 KundInnen. Das ist ziemlich genau die Hälfte der KundInnenanzahl, die wir brauchen, um auf die Netto-Null zu kommen. Das sind 15.000 KundInnen. Und ja, die erste Hälfte des Wegs haben wir hinter uns. Das war bestimmt die kompliziertere. Die zweite Hälfte des Wegs kommt noch. Aber das führt auf jeden Fall dazu, dass wir nicht im Geld schwimmen. Wir müssen unsere Ausgaben sehr klar definieren. Und wir verfolgen bis dato die Politik, dass wir am liebsten performancebasiert Marketing und Vertrieb machen. Sprich, wir zahlen sehr gerne irgendwelche Prämien oder Affiliates, wenn die einen direkten Link zu Klicks oder zu Sales haben. Influencer-Marketing funktioniert so in der Regel nicht. InfluencerIn hat den Anspruch und bestimmt auch zu Recht den Anspruch, für die Leistungen vorab gezahlt zu werden. Und das macht es für uns ein bisschen kompliziert an dieser Stelle, da wirklich große Würfe zu machen. Wenn man mit großen Influencern spricht, ist man schnell einige tausend Euro für einen Posting-Set los und hat aber überhaupt keinerlei Sicherheit, dass das am Ende auch funktioniert. Wir tun uns da bis dato schwer, einfach mal 5.000, 10.000 Euro Tests zu fahren mit unsicherem Ausgang. Deswegen umschiffen wir bisher dieses Thema und sind eher auf MikroinfluencerInnen gegangen, also eine größere Zahl kleiner InfluencerInnen, die wir auch über Naturalien gut bezahlen können, also sprich Mobilfunktarife. Das führt dann auch dazu, dass man eine viel ernsthaftere Identifikation hat. Ne? Menschen, die dann auch wirklich mit uns telefonieren und feststellen, ah, das ist ein geiler Service, das macht auch einen Unterschied, das fühlt sich anders an bei Retail, können natürlich viel authentischer darüber berichten. Das ist unsere Erfahrung im InfluencerInnen-Bereich.
Sehr cool, dass du es angesprochen hast. Ich wollte tatsächlich auf die Thematik eingehen, Mikroinfluencer. Und da die meisten immer direkt daran denken, wenn es ums Thema Influencer-Marketing geht, dass man sich an den 100.000, 200.000-Influencern orientieren muss, die sehr, sehr viel Geld verlangen. Aber tatsächlich machen wir das sehr oft in unserem beruflichen Alltag, dass wir Mikroinfluencer-Kampagnen aufstellen, wo, ich sag mal, man braucht ein Set an Kennzahlen, anhand derer man gewisse Influencer dann herausfiltert oder auch nicht. Und dann ein Austausch Produkt gegen Werbeleistung. Also genau das, was ihr dann halt macht. Und das funktioniert eigentlich auch oft viel, viel besser, selbst wenn man das Budget hat, mit großen Influencern zu arbeiten, weil die großen Influencer oft sehr, sehr viel bewerben und diese Authentizität fehlt einfach. Das heißt, die Bindung zwischen Influencer und Follower ist nicht die gleiche wie zwischen Follower und einem Mikroinfluencer, haben wir oft gemerkt. Also die Conversion Rate ist eine ganz andere. Wie ist da so eure Beobachtung? Ihr habt wahrscheinlich auch eine ziemlich gute Conversion Rate bei den Mikroinfluencern, oder?
Ich würde mal sagen, uns fehlt da ein bisschen die Erfahrung, um die jetzt insbesondere auch zu großen Influencern zu vergleichen. Wir haben auf jeden Fall eine Conversion Rate, das ist schon mal was. Ne? Also wir sehen, dass es sich auch rentiert, dass wir mit den Kosten, die das dann aufwirft, unterhalb unserer Customer Acquisition Costs liegen bleiben, die wir zur Verfügung haben. Jetzt hast du gerade das so hoch gelobt, dieses Thema Mikroinfluencer. Und ich folge total deiner Argumentation. Es ist genau die Argumentation, die uns auch dazu geführt hat, diesen Weg einzuschlagen. Die Problematik, die sich für uns momentan gerade darstellt, ist allerdings das Thema Skalierbarkeit. Wir kommen tatsächlich an ein natürliches Ende, was die Anzahl an Mikroinfluencern angeht, die wir anbinden können. Wir würden da total gerne mehr anbinden, aber in unserem Zielgruppenbereich gibt es da jetzt auch nicht unendlich viele InfluencerInnen, die dieses Thema bespielen und die Bock auf uns haben. Und das ist für uns total notwendig. Das haben wir mittlerweile auch gelernt. Das ist ähnlich wie im Immobilienbereich. Was sind die drei Kriterien für den Kauf einer Immobilie? Das ist Lage, Lage und Lage. Bei uns sind die drei Kriterien, die drei Hauptkriterien für die Sinnhaftigkeit einer Marketing- oder Vertriebskampagne sind Zielgruppe, Zielgruppe und Zielgruppe. Wir müssen übelst spitz in der Zielgruppe bleiben mit unserem Produkt, sonst funktioniert es nicht. Das ist so eines der wesentlichen Learnings, die wir auf diesem Weg gemacht haben. Und wenn wir jetzt ganz hart in diesem Markt, in diesem Nachhaltigkeits-InfluencerInnen-Bereich bleiben, genau, dann ist irgendwann das Feld auch abgegrast und wir würden, also ja, falls InfluencerInnen da draußen sind, die merken, hey, Retail ist eigentlich ein Produkt, das passt total cool ins Portfolio, bitte herzlich gerne bei uns melden. Wir sind gerne bereit, mit euch zusammenzuarbeiten und euch mit WeFunk-Tarifen von uns auszustatten dafür.
Habt ihr, ich sag mal, auf die Influencer-Kampagnen, Referral-Kampagnen aufgebaut, die ich sag mal, als weiteres Growth-Vehicle dazu führen, dass ihr einfach eine bessere Conversion habt?
Ich bin mir nicht sicher, was du mit Referral-Kampagnen meinst, also dass wir da ein Affiliate-System nochmal oben drauf gesetzt haben, ist es das?
Ja, also gehen wir mal von der Kampagne aus, ihr habt jetzt euren größten Mobilfunktarif und dann ich schaue mir kurz an, wie der größte Tarif.
Megafon heißt der größte.
Heißt Megafon, okay. Dann habt ihr zum Beispiel Megafon. Da gibt ihr vielleicht 10 Tarife raus. Und dann den zweitgrößten Tarif, da gibt ihr da vielleicht auch nochmal 5 Tarife raus. Und dann gibt es eine gewisse Anzahl an Entries, die du brauchst. Das heißt, du musst gewisse Aufgaben erfüllen, damit du dich qualifizierst für den potenziellen Gewinn dieses Tarifs. Und dafür musst du entweder, ich weiß nicht, Leute einladen oder musst andere Aufgaben erledigen, wie vielleicht irgendwas reposten auf Instagram oder wie auch immer. Und das kannst du nochmal ordentlich pushen, so eine Referral-Kampagne, indem du Mikro-Influencer dazu motivierst, ich sag mal, diese Kampagne zu teilen. Das heißt, du hast gleich Influencer-Marketing plus eine Referral-Kampagne, beides in einem. Anstatt einfach
haben wir noch nicht drüber nachgedacht, ja.
Referral-Kampagne.
Ja, haben wir noch nicht drüber nachgedacht. Klingt spannend. Was wir auf jeden Fall tun bei uns ist, dass wir immer gerne bereit sind, solche Systeme zu, also jetzt in der Kooperation mit einzelnen Partnern, zum Beispiel Influencern, die Systeme zu kombinieren. Du kriegst von uns irgendwie eine Einmalvergütung für deine Leistung. Am liebsten stellen wir dir den Mobilfunkvertrag eben aus diesen eben genannten Gründen und dann setzen wir aber dafür noch Prämien obendrauf für die Anzahl der verkauften Tarife. Ja, was vielleicht auch ganz spannend ist, an der Stelle zu erwähnen, wo wir uns auch differenzieren vom Wettbewerb, vom Markt. Ja, wir haben unterschiedlich große Tarife, ne? Die sind irgendwie auch preislich deutlich unterschiedlich. Wir bieten aber für alle die gleiche Vermittlungsprämie an. Warum tun wir das? Das ist ja total widersprüchlich. Der große Tarif, der bringt uns ja mehr, also könnten wir ja auch eine höhere Vermittlungsprämie anbieten. Das ist richtig. Wir wollen aber nicht, dass dass unsere AußenvertrieblerInnen den Menschen nur die großen Tarife aufschwätzen, weil sie dafür eine größere Prämie kriegen, sondern sie sollen den Menschen die Tarife aufschwätzen oder empfehlen, die wirklich auf die Menschen passen. Und das erreichen wir eben nur, indem wir da die Prämie gleich halten. Das ist widersprüchlich, ne? Und man mag an der Stelle auch denken, so, boah, da habt ihr euch ja echt wieder einen weiteren Hemmschuh angezogen. Ja klar, das haben wir auf jeden Fall. Aber auch das ist uns wichtig im Sinne von der sozialen Kundeninteraktion, Interaktion auf Augenhöhe und die Kundinnenbeziehung ernst zu nehmen. Was wir allerdings tun, was davon nicht noch nicht berührt ist, wir geben Staffelprämien raus. Also wenn du mit uns zusammenarbeitest und du bringst 10 Tarife, kriegst du die und die Prämie dafür. Wenn du aber 20 Tarife bringst, kriegst du auch eine deutlich höhere Prämie, weil Erfolg wollen wir an der Stelle schon natürlich vergüten.
Ja, ich glaube, das ist ein riesiges Problem im kommissionsbasierten Geschäft, dass, ich sag mal, so ein Makler oft einem nur das Produkt empfiehlt, wo er tatsächlich auch am meisten verdient, ne? Aber zu einem anderen Thema vielleicht, im Bereich Retention. Was macht ihr, um Kunden heute zu halten? Was habt ihr so für Methoden, Maßnahmen für euch gefunden, die gut funktionieren, sage ich mal?
Ja, KundInnen halten ist unsere Stärke, beziehungsweise echt nicht unser Problem. Fairness und Transparenz, habe ich gesagt, ist einer unserer drei Nachhaltigkeits-USPs, in dem wir uns differenzieren, und wir leben das total. Wir gehen so offen mit unseren Geschäftspraktiken um und so offen in die KundInnen-Beziehung, dass wir einander auf Augenhöhe treffen. Wir haben einen ganz hervorragenden Service. Ne? Wir bedienen uns eben nicht wie viele andere Mobilfunkanbieter irgendeines Service-Centers im europäischen oder außereuropäischen Ausland, wo einem nur so Mittel geholfen wird, beziehungsweise wo man sich vor allem in Warteschleifen oder mit Chatbots aufhält, um dann frustriert wieder aufzulegen. Das gibt es bei uns nicht. Wir haben uns von vornherein gesagt, das ist ein ganz wichtiger und zentraler Bestandteil. Deswegen haben wir unsere Servicekräfte einfach bei uns, Teil der Company. Die sitzen mit uns im gleichen Office wie wir. Und wir haben so einen Bilderbuchservice. Das, was du dir vorstellst, wenn du dein Telefon abnimmst. Ne? Oh, fuck, ich habe ein Problem. Muss ich einen Service anrufen? Wählst du eine Nummer? Was erwartest du, dass es dreimal tutet und dass dann ein Mensch reingeht und dir dann hilft bei deinem Problem? Genau das passiert bei uns. Ne? Das passiert aber sonst sehr, sehr selten. Und aufgrund dieser Tatsache, dass wir so eine positive Kundeninteraktion haben, haben wir auch eine natürliche, total gute und enge KundInnenbindung. Wir haben wahnsinnig niedrige Churn-Zahlen. Wir haben Churn-Zahlen weit, also KundInnen, die uns verlassen, weit unter 1%. Das ist unüblich für Mobilfunkanbieter. Und das, obwohl wir monatlich kündbare Tarife haben. Weil wir setzen von vornherein eben nicht auf KundInnenbindung durch lange Knebelverträge, durch quasi irgendwie eine Fessel, die wir um die KundInnen drumherum legen, sondern ganz im Gegenteil, wir setzen auf KundInnenbindung durch Überzeugung und auf Freiwilligkeit. Und die Rechnung geht total auf.
Kundenservice. Kundenservice, Kundenservice, Kundenservice. Das ist also euer Retention Vehicle, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, okay, lass mich da hinzufügen. Und Relevanz. Ne? Also wir sind ein Identifikationsprodukt, anders als viele andere Mobilfunkangebote. Warum bist du bei deinem Mobilfunkanbieter? Ne? Keine Ahnung, weil es das Billigste war, was du gefunden hast, oder weil es hier irgendwie halt das größte Leistungspaket bringt, was für dich interessant ist. Bei uns kommen die Menschen aus Überzeugung. Der Wechsel zu WeTail ist ein Überzeugungswechsel. Die wollen irgendwas verändern in ihrem Leben, die wollen Zeichen setzen, die wollen mit einem guten Beispiel vorangehen, die wollen ihrem schlechten Gewissen begegnen und da was dafür tun. Deswegen wechseln sie zu WeTail, und dieses Bedürfnis, das müssen wir natürlich auch bedienen. Wir machen sehr viel, wir differenzieren uns sehr stark in diesem Nachhaltigkeitssinne. Also unser Anspruch ist es, die Branche umzukrempeln und als Leuchtturm für das Thema Nachhaltigkeit einzustehen. Und genau das tun wir auch. Dadurch entsteht natürlich wahnsinnig viel Inhalt, wahnsinnig viel Content, und den tragen wir auch nach außen. Und das merken wir schon, dass das für unsere Community total relevant ist, an diesen Themen mit dabei zu sein, mitgenommen zu werden, Teil davon zu sein, Teil von dieser Bewegung zu sein. Da sind wir sehr glücklich drum, diesen Community-Gedanken entwickeln zu können. Wir stehen gemeinsam für eine Sache da, und das ist bestimmt auch ein wesentlicher Faktor zum Thema Retention, KundInnenbindung.
Also das sind sehr, 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 sehr wichtige Worte, die du tatsächlich gesagt hast. Wenn ich so daran denke, die ganzen Services, die ich so im Alltag beanspruche oder im Berufsleben beanspruche, da, wo ich sag mal, sehr, sehr lange schon Kunde bin, haben die, ich weiß nicht, die SaaS-Leistung zum Beispiel einen sehr, sehr guten Kundenservice. Und wenn ich gemerkt habe, dass, ich sag mal, der Kundenservice, ich sag mal, keine wirkliche Relevanz bei den internen Unternehmen hat, dann ist man auch oft sehr, sehr schnell weg, weil man dann einfach keine Lust hat. Und bei euch kommt dann nochmal die Überzeugung nochmal dazu, dass man Teil dieser Bewegung ist. Das heißt, das verstärkt das Ganze nochmal, und das führt dann bei euch dazu, dass ihr mega geringe Churn-Rates habt. Also unter 1% ist, das ist, also brutal gut ist eine Untertreibung. Ja? Aber das ist ja ein sehr, sehr cooles Schlusswort für heute. Ich danke dir sehr für die Teilnahme und für deine Insights in Retail. Bin gespannt, wie ihr euch weiterentwickelt. Ich glaube sehr, 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 ich bin sehr überzeugt davon, dass Brandbuilding für euch sehr wichtig sein wird, weil du schon in den Aspekt Community-Aufbau angesprochen hast. Glaube ich, wenn man eine sehr, sehr starke Brand hat und über eine Brand sehr oft gesprochen wird, kann man auch diese ganze Tracking-Thematik, Facebook, Instagram, sowas teilweise sehr, sehr stark umgehen, vermute ich. Ich danke den Zuhörern. Ich hoffe, ihr habt viel Mehrwert heute mitgenommen. Und wie wir das mal haben, ist der Gast hat das letzte Wort. Was auch immer du kommunizieren möchtest, feel free. Du kannst jetzt sagen, was du möchtest. Und ich sage meinerseits, ich bin raus. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Ja, geil. Danke, Froda. Danke, dass ich da sein durfte. Und ja, tatsächlich, ich hoffe, alle Menschen, die das jetzt gehört haben, die zugehört haben, fanden es unterhaltsam und ein bisschen spannend und verstehen auch unseren Ansatz und warum wir die Notwendigkeit sehen, hier was zu machen. Jetzt möchte ich noch kurz kommentieren zu dem, was du jetzt gesagt hast. Das ist ja meine letzte Möglichkeit. Natürlich, Brandbuilding ist total wichtig. Ne? Wir bringen saumäßig viel Content nach draußen, versuchen uns in viele Kooperationen darzustellen und zu zeigen, wir sind da, wir sind eigentlich der Standard, was Nachhaltigkeit, Paradigmenwechsel im Bereich digitale Dienstleistung, aber insbesondere im Mobilfunk angeht, zu sein und auch zu werden. Und klar, das ist ein großes Thema neben all dem bisher Gesagten. Hey, vielen Dank euch allen. Es hat Spaß gemacht. Gute Besserung dir. Ich hoffe auch, dass ich bald wieder auf die Beine komme und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.